Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Erst zweimal wurde die Leipziger Buchmesse in ihrer über 500-jährigen Geschichte abgesagt. Jetzt hat der Coronavirus noch einmal dazu geführt, dass der literarische Frühling ausfällt. Eine vorsorgliche Maßnahme, sagt Buchmessendirektor Oliver Ziller heute, mit der man einer Aufforderung der Bundesministerien für Gesundheit und Wirtschaft folge. Die sehe nämlich vor,
dass Kontaktpersonen lückenlos rückverfolgt werden müssen. Und das hätte für uns bedeutet, dass jeder Messeteilnehmer schriftlich und täglich hätte nachweisen müssen, dass er mit keinen Personen aus Risikogebieten im Kontakt steht oder in Risikogebieten gewesen ist. Wir sind eine Messe mit 2.500 Ausstellern, 3.700 Autoren und 285.000 Besuchern und das wäre für uns nicht durchführbar gewesen.
Bücher Frühling diesmal also ohne Messe. Was das für die Branche bedeutet, darüber spreche ich gleich mit Hansa-Verleger Jo Ländle. Und wir gratulieren zwei Frauen, die sagen, Architektur habe die Fähigkeit, einen Ort zu verbessern. Wie, das haben die beiden irischen Architektinnen Yvonne Farrell und Shelley McNamara mit vielen Entwürfen bewiesen und dafür erhalten sie in diesem Jahr die bedeutendste Auszeichnung ihrer Zunft, den Pritzker-Preis. Mehr als 2000 Aussteller aus 51 Ländern hatten sich zur Leipziger Buchmesse angemeldet. Mitte nächster Woche sollte es ja losgehen, aber heute Mittag wurde die Veranstaltung doch noch abgesagt. Was das bedeutet, darüber möchte ich jetzt mit meiner Kollegin Wiebke Poromka aus der Literaturredaktion von Deutschlandfunk Kultur sprechen. Die Leipziger Buchmesse ist ja so ein richtiger Publikumsmagnet. Letztes Jahr kamen, glaube ich, fast 300.000 Leute dahin, hunderte von bekannten und unbekannten Autoren lesen, bei Leipzig liest. War das jetzt richtig, da die Reißleine zu ziehen?
Ja, ich glaube, es war nicht mehr zu verhindern. Es sind ja etliche Messen abgesagt worden in den letzten Tagen, auch Buchmessen, die Kinderbuchmesse in Bologna, der Salon du Livre in Paris. Und ich glaube, keiner der Verantwortlichen hätte die Verantwortung dafür übernehmen können, dass jetzt so ein Massenevent stattfindet. Wenn man mal gerade am Samstag und am Sonntag auf der Messe gewesen ist, da quetscht man sich wirklich durch die Gänge. Das ist selbst ohne so ein Virus schon so ein bisschen grenzwertig immer gewesen.
Da kommen ja auch eben hunderte von Autoren hin, eben aus der ganzen Welt. Das ist von langer Hand geplant. Da buchen Verlage halbe Hotels leer oder sogar ganze. Das ist jetzt schon auch ein großer wirtschaftlicher Schaden, nicht?
Ich glaube, den größten wirtschaftlichen Schaden hat wirklich die Stadt Leipzig. Das ist ja so, wenn man da ist, man kann mit Taxifahrern sprechen, die sagen einem, die Messe ist natürlich ein Einnahmefaktor. Das gilt für die Restaurants genauso. Das gilt für die Hotels. Ich weiß gar nicht, ob es für die Verlage so ein großer, wirklich bezifferbarer Schaden ist, weil eine ganz interessante Entwicklung in den letzten Jahren ist ja, dass es so wie so eine kleine Messe vor der Messe gibt. Das heißt, die Gespräche mit Agenten, die Verhandlungen über Manuskripte, von denen man ja eigentlich denken könnte, das findet auf der Messe statt, das ist alles schon gelaufen. Das heißt, diese harten Geschäfte sind zum Großteil schon erledigt. Aber es gibt natürlich eben das nicht so ganz Bezifferbare von so einem Schaden. Das heißt eben, Autoren, Autorinnen haben vielleicht keine Lesungen, können keine Interviews geben. Und das ist ja auch immer was, was so ein Buch an die Öffentlichkeit bringt.
Etwas, was auch Bücher an die Öffentlichkeit bringt, sind Preisverleihungen, die da stattfinden. Sie sind Jurorin beim Preis der Leipziger Messe. Was passiert da jetzt? Der Preis wird ja wahrscheinlich trotzdem vergeben.
Der Preis, so ist der Stand heute, wird trotzdem vergeben. Und wie genau das aussehen wird, das wissen wir noch nicht. Und da wird jetzt gerade an Plänen gearbeitet, wie man das so machen kann, dass es doch eben eine möglichst große öffentlichkeitswirksame Wirkung hat. Weil alles andere wäre natürlich schade, wenn man das einfach nur als Meldung rausgibt. Das hat ja auch diese ganze Zeremonie mit dem sozusagen mit dem Vorstellen der Kandidaten und dann der Verkündung der oder der Preisträgerin. Das ist natürlich was dazu beiträgt, dass das so was Besonderes ist.
Und wir hier bei den Medien und unsere ganzen Kollegen, die rotieren jetzt natürlich auch. Es gibt ja auch immer Stände, wo live gesendet wird. Die Zeitungen sind vor Ort mit Podiumsdiskussionen. Da muss jetzt natürlich auch alles umgebucht werden.
Ja, wir sind jetzt erstmal vor der Messe richtig beschäftigt.
Und wir sind traurig, dass wir nicht auf die schönen Partys gehen können, denn es ist ja auch immer ein gesellschaftliches Event und so ein schöner Branchentreff. Eigentlich, das darf man auch nicht vergessen, dass das natürlich auch diese Funktion hat.
Das halte ich fast für das Wichtigste an der Messe. Und zwar geht es gar nicht nur darum, mit Leuten zusammenzustehen und ein Bierchen zu trinken, sondern da entstehen ja Themen und da entstehen Ideen für Bücher einfach durch den Austausch. Und das ist, glaube ich, das Wichtige an so einer Messe. Und das ist eben das, was eben das nicht wirklich bezifferbare ist. Und da ist, glaube ich, der Schaden doch ganz schön erheblich.
Wiebke Prorompka aus der Literaturredaktion von Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Einer der mehr als 2000 Aussteller, die jetzt nicht nach Leipzig fahren, ist der Münchner Hansa Verlag. Und mit dem Chef des Hauses, dem Verleger Jo Ländle, bin ich jetzt verbunden. Guten Abend, Herr Ländle.
Guten Abend.
Was haben Sie denn heute als Erstes getan, nachdem diese Nachricht raus war?
Wir haben gerade miteinander angestoßen, weil ich gerade Geburtstag hatte und gebacken hatte.
Also Sie haben heute Geburtstag?
Nein, letzte Woche schon. Und weil es vielen unserer Bücher gerade so wahnsinnig gut geht, dass wir einfach mal die Gelegenheit genutzt haben. Und da hinein kam diese Nachricht und hat uns natürlich ziemlich kalt erwischt. Es ist nicht so, dass wir nicht in den letzten Tagen immer schon auch überlegt haben, na, wird das was oder wird das nichts? Aber wenn es so konkret als Absage kommt, ist es schon traurig. Das ist für uns ein wichtiger Moment im Jahr. Wir haben da viel Vorbereitungszeit reingesteckt. Wieder wollten wir mit vielen Autoren kommen und haben besondere Veranstaltungen uns überlegt. Jetzt ist es so, wie es ist.
Hatten denn schon Autoren abgesagt, die aus anderen Ländern kommen, aus gesundheitlichen Überlegungen?
Nein, noch gar nicht. Also wir sind mit einigen unserer Autoren im Gespräch über Lesereisen, aber eigentlich auch erst heute danach haben dann erste Autoren jetzt mal so größere Veranstaltungen an anderen Orten, auch bei Festivals abgesagt. Aber vorher gab es das jetzt noch nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen die Situation, die alle gerade haben. Man guckt relativ von Tag zu Tag, wie die Situation ist. Die Buchmesse in Bologna, die große Kinderbuchmesse, ist ja auch abgesagt. Alle überlegen gerade, ob die Londoner Buchmesse stattfindet. Also das gehört ja auch außerhalb unserer Branche im Moment zum Tagesgeschehen, dass man sich überlegen muss, wie sehr sucht man noch die Ballungen von Menschen oder wie sehr sagt man das jetzt einfach mal ab, auch um allseits die Leute zu schonen. Es ist ja uns allen plausibel. Ich habe jetzt heute einfach mal gesagt, wir rufen jetzt für nächste Woche statt der Leipziger Buchmesse aus die Woche des Lesens, den schönen abgewandelten Spruch der Queen, keep calm and read a book. Ich glaube, das kann jeder für sich zu Hause gut machen. Dann ist man sowieso am nächsten dran an der Literatur.
Aber abgesehen davon, dass man sich zu Hause beim Lesen schwer anstecken kann, war ja jetzt das auch so, hat der Buchmessendirektor Oliver Zille gesagt, dass jeder Messeteilnehmer hätte nachweisen müssen, und zwar täglich, dass er keinen Kontakt mit Risikopersonen hatte. Das wäre ein enormer bürokratischer Aufwand gewesen. Da kann man eigentlich doch auch fast ein bisschen erleichtert sein als Verleger, dass man das nicht mitmachen muss.
Diese Sachen wären tatsächlich problematisch gewesen. Das ist dann auch irgendwann eine Haftungs- und Sicherheitsfrage. Und man will einfach nicht, dass dann Dinge passieren. Ich glaube, das ist jetzt in dieser Zeit auch in Ordnung, sich da wirklich ein bisschen zu beschränken, damit die ganze Sache nicht hochkocht. Und natürlich dann gleich nach dem rheinischen Karneval sind Buchmessen wahrscheinlich die Orte der innigsten Begegnungen und da überträgt sich sowas eben dann doch schon auch mal.
Da sprechen Sie ja auch schon was Wichtiges an. Das ist ja eben nicht nur eine Geschäftsmesse. Die Deals werden ja meist ohnehin schon vorher gemacht, sondern vor allem auch ein Branchentreff. Worum geht es denn eigentlich bei so einer Messe für Verlage? Was verpassen Sie da jetzt quasi?
Jede Messe hat ein bisschen unterschiedlichen Charakter eben. Also Frankfurt und London sind sicherlich eher Dealmessen, Verhandlungsvertragsabschlussmessen. Leipzig ist da immer ein bisschen die Lesermesse, wo wir das Publikum finden, wo viele Autoren kommen, wo die Veranstaltungen rammelvoll sind, weil die Leipziger alle kommen und sagen, ich will alles mitnehmen, was da anreist. Das heißt, das ist tatsächlich eine Messe, wo die Bücher dieses Frühjahrs ganz zentral im Fokus stehen. Aber man trifft natürlich auch viele Leute, mit denen man auch sonst unterjährig im Gespräch ist. Es ist ja jetzt nicht so, als würden außerhalb der Messe keine Kommunikationen mehr stattfinden. Aber es ist dann eben doch nochmal was anderes, sich zu sehen mit Buchhändlern, mit Kritikern, mit Veranstaltern, mit denen man die nächsten Programme durchspricht. Und das wird man jetzt auf anderen Wegen lösen müssen.
Und dafür wird, wie Sie schon richtig gesagt haben, und was für einen Verleger ja auch ganz wichtig ist, dann nächste Woche eben mal gelesen. Da kommt man ja bei der Messe normalerweise nicht dazu.
Ich finde, also wirklich sozusagen, eigentlich ist, also ganz und gar unzynisch, aber Quarantäne ist ja eigentlich das, was wir alle mit unseren Stapeln ungelesener Bücher neben dem Bett uns heimlich immer wünschen. Also wenn man jetzt einfach mal auch ohne fixe Quarantäne und Ansteckung, aber wenn man einfach mal die Zeit nutzt, um ein bisschen mehr in der Spätwinterdunkelheit zu Hause zu sitzen und zu lesen, ist das, glaube ich, genau die richtige Sache.
Jo Lendle, der Verleger des Münchner Hansa Verlags. Dankeschön für dieses Gespräch.
Ja, gerne.
Offene Räume, die zu Bewegung und Austausch einladen, das ist die Architektur von Yvonne Farrell und Shelley McNamara, ein schon legendäres Frauenteam, das in diesem Jahr mit dem Pritzker-Preis für Architektur ausgezeichnet wird. Vor über 40 Jahren, 1978, haben die beiden in Dublin ihr Büro gegründet, Grafton Architects, und in der Fachwelt haben heute viele gesagt, die beiden hätten den Preis schon längst bekommen müssen. Sehen Sie das auch so, Nikolaus Bernau?
Ja, absolut. Also sie hätten ihn auf jeden Fall bekommen können. Es gab natürlich auch einige andere Leute, die vorher schon ganz toll waren und den Preis sehr lange nicht bekommen haben. Insofern, das ist beim Pritzker Preis ja so eine Aushandlungssache, die über Generationen läuft. Zweifellos ist es schon deswegen mal interessant, weil ja jetzt der Frauenanteil im Pritzker Preis-Team um geschlagene 200% gesteigert wurde. Also von Frauen, die wirklich eben selber als Frauen arbeiten und nicht nur als Teil eines Teams. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Und was ganz toll ist, das sind einfach ungeheuer beeindruckende Persönlichkeiten. Ich hatte das Vergnügen, sie vorletztes Jahr, bei der Architekturbiennale in Venedig kennenzulernen. Ja, und die sind einfach sehr lustig, sehr offen, sehr dynamisch und sehr beeindruckend auch als Personen.
Und diese Architekturbiennale, von der Sie gerade sprachen, die haben die beiden kuratiert unter einem Motto Free Space, also Freiraum. Passt das auch irgendwie zu den beiden? Das ist typisch?
Das ist ganz lustig, weil das passt nicht zu ihrem Werk in dem Sinne. Es passt so ein bisschen zu ihrem Auftreten. Das war das eine. Und das andere ist, es passt erst dann zu ihrem Werk, wenn man sehr genau hinguckt. Sie haben im Vorlauf von dieser Architekturbiennale vor 2 Jahren ein Manifest veröffentlicht, bei dem wir uns alle gefragt haben, was ist das irgendwie für theorieschweres Geschwabere. Und man wusste eigentlich nicht so genau, ist das jetzt nur der Hinweis darauf, ihr könnt alles machen, oder ist das wirklich ein richtiges Konzept? Und wenn man sich dann ihre eigenen Bauten angeguckt hat, dann wurde das wirklich zu einem Konzept, dass es eben nicht nur darum geht, ihr könnt jetzt alles machen, sondern es gibt eine Überzeugung davon bei diesen beiden Architektinnen, wie funktioniert öffentlicher Raum. Diese Überzeugung hat ganz viel mit den Debatten der 1960er und 1970er Jahre zu tun, mit dieser Idee, wie funktioniert ein gemeinschaftliches Theater. Oder was Hermann Herzberger, der niederländische Architekt, gemacht hat, dass er Balkons so einander zueinander organisiert hat, dass man von einem Balkon zu dem anderen Balkon auch sehen kann und miteinander kommunizieren kann. Dass Treppenhäuser so angelegt sind, dass sie eben nicht nur dazu dienen, hoch und runter und quer und nach rechts und links zu gehen, sondern dass sie dazu dienen können, dass man sich trifft, dass man dort eine kleine Gruppe bildet, dass man plötzlich einfach mal stehen bleibt und nicht weitergeht. Oder dass man sich über verschiedene Geschosse hinweg auch unterhalten kann. Und das sind Elemente, die tauchen in ihren Architekturen ganz, ganz oft auf.
Wie würden Sie denn den Stil von Yvonne Farrell und Shelley McNamara beschreiben? Was zeichnet die Arbeit von den beiden aus?
Also sehr auffällig ist, dass beide einerseits ganz strikt in der Tradition der klassischen Nachkriegsmoderne, muss man inzwischen ja sagen, stehen. Also das ist jetzt beim Pritzker-Preis auch nicht so wahnsinnig überraschend, muss man dazu sagen. Der erste Preisträger war immerhin Philip Johnson, also einer der Heroen der klassischen Nachkriegsmoderne. Aber die arbeiten sehr viel mit Beton, mit sehr großen Sichtbetonflächen, mit sehr harten Ziegelflächen, mit ganz offen gelegten Konstruktionen, mit ganz langen Perspektiven durch die Räume durch, wo man einfach wirklich Leute über 20, 30 Meter erst sehen kann wieder, wo die Konstruktion ganz aufgelegt ist und man zum Beispiel bei einer Bibliothek in Lima, die ist ganz berühmt geworden, Bibliothek ist ein Universitätsgebäude. Das ist ein großes statisches Gerüst aus Balken und dann sind da die Räume quasi eingeschoben regelrecht. Oder in Toulouse haben sie auch ein Universitätsgebäude. Sie sind überhaupt übrigens Architektinnen für Bibliotheksgebäude. Haben sie ein Universitätsgebäude so angelegt, dass man sich zwischen den einzelnen Flügeln bewegen kann. Und das Ganze ist völlig offengelegt. Also man weiß sofort, wo ist Tragen, wo ist Lasten, wo kann man hingehen, wo kann man nicht hingehen. Das ist eine ganz phänomenal offene Architektur, die viel gelernt hat aus den Bauten von Louis Kahn aus den 1950er und 60er Jahren. Aber vor allem habe ich das Gefühl, viel mehr von Louis Barragán gelernt, diesem wunderbaren mexikanischen Architekten, der riesige Betonbauten gemacht hat, die eigentlich Skulpturen sind. Das sind Hochhäuser, die kann man aber eingedampft ohne Probleme auch als kleine Skulptur sich denken. Und das ist bei denen sehr auffällig, dieses Gemeinschaftliche und dann dieses in Skulpturen denken, in großen Räumen.
Also eine gute Wahl offenbar. Und sonst bekommen ja aber auch diesen Pritzker-Preis, der ja als Nobelpreis der Architektur gilt, ja eher so ältere Herren, nicht?
Naja, zu weit über 90%. Also das ist eben doch auch mit das Phänomen jetzt bei dieser Auszeichnung. Es haben zwei Frauen bekommen, die gemeinsam ein Architekturbüro über sehr, sehr lange Zeit bereits leisten, das sehr erfolgreich ist, international auch erfolgreich ist. Wie gesagt, bis nach Lima eben hinarbeitet oder in ganz Großbritannien gebaut hat, in Toulouse toll gebaut hat, das vor allem eben öffentliche Räume baut. Eben jetzt zum Beispiel auch die neue Stadtbibliothek von Dublin. Das ist auch so wieder so eine offene Begegnungsarchitektur. Und man muss auch sagen, damit ist zum ersten Mal wieder seit langer Zeit ein kleines Land ausgezeichnet worden. Irland ist ja jetzt nicht unbedingt der Hotspot der modernen Architektur bis jetzt gewesen. Und da wird man sich jetzt auch mal genauer angucken, was passiert eigentlich in dem Umfeld von zwei Architektinnen, die ja nicht völlig im luftleeren Raum arbeiten. Sondern da muss man sich auch mal genauer gucken, hallo, irische Architektur, ist das vielleicht mehr als hässliche Wohnhäuser an der grünen Wiese?
Also Nikolaus Berner, unser Architekturkritiker, ist begeistert und gratuliert Yvonne Farrell und Shelley McNamara, die in diesem Jahr mit dem angesehenen Pritzker-Preis ausgezeichnet werden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Riedel.
Insgesamt 16 Produktionen bekommen in diesem Jahr den Grimme-Preis. Damit können 58 Preisträger am 27. März im Theater in Marl den renommierten Deutschen Fernsehpreis entgegennehmen. Zu ihnen gehört auch die Schauspielerin Iris Berben für ihre Rolle in dem Film Hanne. Auch Autorin Beate Langmark und Regisseur Dominik Graf werden für diese Produktion ausgezeichnet. Einige weitere Preisträger fasst Daniel Kuhr zusammen.
Die Doku Wie Holocaust ins Fernsehen kam, beschäftigt sich mit einem düsteren Kapitel. Die WDR-Produktion beschreibt die Umstände, wie Ende der 70er Jahre die damals höchst umstrittene Fernsehserie Holocaust entstand. Eine Doku rund um Klima und Umwelt von ZDF und Dreisat bekommt ebenfalls einen Grimme-Preis. Dark Eden zeigt die Umweltverbrechen im 21. Jahrhundert am Beispiel der kanadischen Ölgewinnung. Zu den weiteren großen Gewinnern gehört Netflix. Der Streamingdienst wird gleich für zwei deutsche Produktionen ausgezeichnet, den Serien Skylines und How to Sell Drugs Online Fast.
Wenige Wochen nach ihrer Beurlaubung ist Deborah Dugan, die Chefin der berühmten Grammy Awards, endgültig entlassen worden. Man habe gedacht, sie würde die Organisation effektiv führen, schrieb die Grammy Akademie nach Angaben der New York Times. Leider sei das nicht passiert. Dugan kritisierte, dass die Vorwürfe gegen sie nicht ausreichend untersucht worden seien. Nach eigenen Angaben war sie im Januar beurlaubt worden, nachdem sie sich gegen sexuelle Belästigung gewehrt und Unregelmäßigkeiten bei den Grammy-Nominierungen angesprochen hatte. Ihrem Vorgänger war vorgeworfen worden, Frauen bei der Preisvergabe zu diskriminieren. Italiens Staatspräsident Mattarella hat in Rom eine große Raphael-Schau mit mehr als 200 Werken eingeweiht. Der Renaissance-Maler starb vor 500 Jahren im April 1520. Für die Ausstellung schickten viele renommierte Häuser Meisterwerke nach Rom. Die Leihgaben stammen unter anderem aus den Uffizien in Florenz, dem Louvre in Paris, der Albertina in Wien, dem British Museum in London und der National Gallery of Art in Washington. Offiziell ist die Ausstellung ab Donnerstag zu sehen. Ägyptische Behörden haben einen mutmaßlichen Antikenschmuggel verhindert. Wie die Zeitung Al-Ahram berichtete, beschlagnahmte der ägyptische Zoll 16 Pakete mit antiken Statuen, Nachbildungen sowie den Formen zur Herstellung der Nachbildungen. Der Inhalt der Pakete werde gegenwärtig von Archäologen untersucht. Unter anderem fanden die Experten Köpfe von Königs- und Gottheitenstatuen aus Granit, Basalt und Sandstein, darunter der Kopf einer Amun-Statue sowie einer Statue des altägyptischen Königs Ramses III. Die Funde stammen demnach aus verschiedenen Epochen der altägyptischen Geschichte.
Blumen und Frauen haben ihn wieder groß in die Öffentlichkeit gebracht. Den Lyriker Eugen Gomringer, dessen Gedicht Avenidas vor 2 Jahren von der Fassade einer Berliner Hochschule entfernt worden war, weil Studierende es sexistisch fanden. Der Vater der konkreten Poesie hat es mit Gelassenheit hingenommen, eine seinem Alter gemäße Reaktion, denn kürzlich hat Eugen Gomringer seinen 95. Geburtstag gefeiert. Das Münchner Lyrikfest hat ihn zu Ehrengast zum ersten Festival für visuelle Poesie ernannt, zu dem deutschsprachige und britische Lyrikerinnen angetreten sind im Lyrikkabinett, um mit der konkreten Poesie zu experimentieren. Tobias Krone war heute Abend für uns dabei. Herr Krone, das war ja der erste Abend, die Eröffnung. Wie muss man sich denn das vorstellen, so eine Einführung in die konkrete Poesie?
Ja, tatsächlich hat der Großmeister Eugen Gomringer den ersten Teil selbst bestritten, mit 95 immer noch von einer sehr scharfen Urteilskraft, immer noch mit einer ganz klaren Sprache unterwegs, hat er sich aufs Podium gesetzt und die ersten 20 Minuten aus seinem Buch Konstellationen von 1953 gelesen. Das ist ja sozusagen das Standardwerk, mit dem ging es los, die konkrete Poesie, letztlich weltweit. In vielen Sprachen sind dort Gedichte erschienen und er hat das dann auch immer wieder erläutert. Wir können zum Beispiel mal reinhören in sein Ping-Pong-Gedicht. Hören wir mal rein.
Ping, pong, ping, pong, ping, pong, ping, pong. Try once, enter, please, enter a room. You don't know the auditory. You just enter, open the door and you cry out, ping. You will see all the answer is pong.
Also damit hat er auf humorvolle Art die Publikum näher gebracht. Ping-Pong ist ja sozusagen eine Art Kommunikationsangebot an andere, an fremde Menschen. Und so sieht er seine konkrete Poesie eben auch bis heute als so eine Art der Verständigung über Sprachgrenzen hinaus, weil ja Semantik meist keine Rolle spielt, sondern oft nur so rudimentäre Begriffe, die oft auch noch in mehreren Sprachen ihre Bedeutung haben, wie Ping-Pong eben. Im zweiten Teil haben dann je 6 britische und 6 deutschsprachige KünstlerInnen aus jüngeren Generationen ihre Gedichte performt und dann auch die Grenzen konkreter und auch visueller Poesie ausgelotet.
Und gab es da was, was Sie besonders beeindruckt hat?
Ja, sehr stark fand ich Gerhild Ebel, die einfach mal ganz radikal gezeigt hat, was visuelle Poesie sein kann. Nämlich im Prinzip etwas, das man gar nicht mehr so richtig sprechen kann, sondern eher so eine Art typografische Kunst. Sie hat also Gegensatzpaare genommen, zum Beispiel Ebbe oder Flut, oder sowas wie schlaff und straff, und hat diese beiden Wörter dann jeweils untereinander geschrieben und dann auf kunstvolle Weise ineinander geschoben mit einem Grafikprogramm, sodass geometrische Buchstabenneuschöpfungen draus wurden, die dann vor allen Dingen sehr poetisch, sagen wir mal, ausgesehen haben. Ihr Kollege Bonnie Tullett aus England, der hat sich in einem Dada-Gedicht über die Abkürzungen von Studiengängen an der Universität, an der er lehrt, lustig gemacht. Hier hören wir mal einen Ausschnitt von ihm.
Klimm, klimm, über, fuzz, fuzz, ab. Gra, gra, ubi.
Also das ist natürlich auch konkret, aber natürlich nicht ganz so klar wie die Sprache bei Gomringer.
Und das ist ja auch, was man da so gehört hat, etwas, was der konkreten Poesie oft vorgeworfen wird, dass sie eben so Spiel ist, arbolare Kunst, die nur um ihrer selbst willen existiert. War das heute so oder gab es auch was, was so mit unserem Alltag, mit der gesellschaftspolitischen Realität zu tun hat?
Ja, natürlich neben diesem politischen Kontext, dass man hier natürlich nach dem Brexit jetzt auch tatsächlich wieder einen Kulturaustausch etablieren konnte, was ja nicht so ganz unbemerkenswert ist bei den gegenwärtigen Verhältnissen. Aber jetzt zum Beispiel bei den Lyrikerinnen und Lyrikern, da gäbe es zum Beispiel auch Beispiele wie Stephen J. Fowler, der britische Lyriker, sehr jung, trat mit einer Bananentasche auf, die ja immer so ein bisschen so dieses Drogendealer-Image mit sich rumträgt. Und er hat aus dieser Bananentasche dann bunte Buchstaben rausgeholt und erstmal so ein Fantasiewort gebildet, völlig Nonsens. Und dann aber am Ende dieses Wort richtig gedreht. Am Ende stand dann auf dem Tisch Troublemaking da, also auf Deutsch Stress machen. Und dieses Stress machen hat Stephen Fowler sozusagen mit Worten visuell performt. Das war sozusagen so eine sozio-lyrische Performance. Ganz anders die Britin Kimberley Campanella, die die Teile ihres Gedichts auf Papieren aus einem Karteikasten rausgeholt hat. Das war eine performative Recherche. Sie hat auf Knien die Schicksale von unehelichen Babys in den sogenannten Mother-Baby-Homes in England in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts berichtet. Das waren so eine Art Waisenhäuser, wo die Mütter ihre Kinder bekamen, ihre unehelichen Kinder, und dann oft zur Adoption freigeben mussten. Das wurde dann so eine Mischung aus Recherchetagebuch und dem Vorlesen von Listen, von diesen Adoptionslisten. Das war sehr heftig und von einer ganz, ganz unmittelbaren Traurigkeit.
Was haben Sie denn vor allem mitgenommen heute Abend? Und vor allem, wie blickt Eugen Gomringer auf die, die nach ihm dichten und konkret dichten?
Also ich fand den Abend vor allen Dingen äußerst unterhaltsam, sehr wenig dünkelhaft und sehr frisch, fantasievoll, macht einfach Lust am Grenzen sprengen. Und diese Lust am Grenzen sprengen, die hat ja jeder oder jede von denen, und macht natürlich Lust auf mehr. Eugen Gomringer selbst gab sich nach den Performances dann sehr zufrieden.
Ja, erstens sind sie gar nicht so viele unterschiedlich zu meinen Sachen. Ich habe mich in vielen Sachen wiedererkannt oder habe mich sehr gefreut. Nicht, dass es keine Nachahmungen, aber ich habe gesehen, das, was wir angefangen haben, was ich angefangen habe, das ist brauchbar. Man kann weiter denken an diese Sache da. Man kann weiter denken.
Also es wird weiter gedacht in der konkreten Poesie, und vor allen Dingen auch in den kommenden zwei Tagen werden sich britische und deutschsprachige LyrikerInnen, die wir eben auch heute schon gehört haben in dieser Ouvertüre, dann zu Teams zusammentun, tagsüber sich ganz viele Inspirationen holen in dieser riesigen Bibliothek des Lyrikkabinetts und dann Werke ausarbeiten in diesen Teams, die es dann abends zu hören und wahrscheinlich auch zu sehen gibt.
Tobias Krone war beim Festival Visuelle Poesie, Klang, Farben, Text, das noch morgen und übermorgen im Münchner Lyrikkabinett zu erleben ist. Zehntausende von Kunstobjekten und Wohnrechte auf dem Potsdamer Schloss Cäcilienhof. Die Hohenzollern fordern vom Staat zurück, was ihnen mal gehörte. Ende Januar hat sich der Kulturausschuss des Bundestags mit der kniffligen Angelegenheit befasst. Und heute Abend hat das Wissenschaftskolleg zu Berlin Juristen und Historiker eingeladen, um über Geschichte, Recht und das Erbe der Hohenzollern zu diskutieren. Christiane Habermals hat den Experten zugehört.
Der Hohenzollernstreit in all seinen Facetten hat längst in einem Maße die Öffentlichkeit erreicht, dass sich Bundesverfassungsrichter AD Dieter Grimm gleich zu Beginn genötigt sah, klarzustellen, worum es an diesem Abend nicht gehen sollte. Nicht darum, ob der Hohenzollern-Kronprinz Wilhelm den Nationalsozialismus erheblich Vorschub geleistet habe, nicht darum, ob die Entschädigungs- und Restitutionsansprüche des Hauses Hohenzollern berechtigt sind oder nicht, und auch nicht um eine Bewertung der Rolle Preußens in der deutschen Geschichte. Mancher unter den Zuhörern im mehr als vollbesetzten Saal des Wissenschaftskollegs mag da eine gewisse Enttäuschung verspürt haben. Dennoch wurde der Abend alles andere als langweilig. Denn es ging um das eigentlich viel interessantere Spannungsverhältnis, das entsteht, wenn Historiker auf einmal Auftragsgutachten für Gerichte erstellen müssen und Juristen sich gezwungen sehen, historische Ereignisse in juristische Kategorien zu packen. Längst hat der Streit auch die Politik und den Bundestag erreicht. Und selbst Fragen der Presse- und Wissenschaftsfreiheit sind betroffen, wenn die Hohenzollern unliebsame Medienberichte und Verfasser von abweichenden Historikergutachten mit Klagen überhäufen.
Die Hohenzollern-Frage verknüpft auf nicht ganz einfache Weise verschiedene Fragenkomplexe miteinander. Rechtliche, historische, politische, vielleicht sogar moralische. Und jede hat ihre eigene innere Logik, ihre eigene Sprache und ihre eigenen Bedeutungsebenen.
Fasst es der Historiker und Publizist David Mutterdill zusammen. Der Grund dafür, weil den Hohenzollern eine Entschädigung für ihren enteigneten Besitz nur zusteht, wenn Kronprinz Wilhelm dem Nationalsozialismus nicht erheblich Vorschub geleistet hat, musste diese Frage von Historikern bewertet werden. In Auftragsgutachten, die gerichtsrelevant sind. Schon das sei sehr unhistorisch, erklärte Daniel Schönflug, Historiker an der FU Berlin.
Das heißt, eine Gutachtensorte, wo von einer Seite gegen eine andere Seite ein Auftrag erteilt wird. Und das ist natürlich eine Sorte von Begutachtung, die mit der Unabhängigkeit von gutachterlicher Tätigkeit, wie sie für Historiker normalerweise üblich ist, in einer gewissen Spannung steht.
Was erheblich Vorschub leisten bedeutet, ist freilich weder historisch noch juristisch klar definiert. Immerhin hat das Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil zum industriellen Alfred Hugenberg Leitlinien aufgestellt. Darin heißt es, von erheblichem Vorschub sei dann auszugehen, wenn der Betroffene bei der Unterstützung des NS-Regimes eine gewisse Stetigkeit an den Tag gelegt habe und dieses Handeln auch eine gewisse Wirkung für das Regime gehabt habe. Dennoch, das sei eine juristische Kategorisierung, die für Historiker gewisse Probleme aufwerfe, so Schönflug.
Denn wenn man einem Historiker aufträgt, darüber ein Urteil zu fällen, ob erheblicher Vorschub vorliegt und das auch eine juristische Konsequenz hat, dann ist das natürlich ein Stück weit auch die Übertragung von Urteilskompetenz auf den Historiker. Und dafür sind Historiker zumindest in dieser Art und Weise nicht ausgebildet.
Und noch ein Unterschied. Geschichtswissenschaftler sind es gewohnt, auf den Kontext zu schauen. Etwa den Kronprinzen nicht ohne auch die Aktivitäten der anderen Familienmitglieder zu sehen, des abgesetzten Kaisers oder des Bruders des Kronprinzen August Wilhelm, der Mitglied der NSDAP und Offizier der SA war. Anders dagegen die Juristen. Hier steht immer die Einzelverantwortung des Individuums im Fokus, räumte Mariette Auer, Rechtsprofessorin an der Justus-Liebig-Universität Gießen, ein.
Zu der wichtigen Frage, die Daniel Schönflug aufgeworfen hat, ja, das geht hier um eine konkrete Person, nämlich den damals handelnden Eigentümer. Also es ist eine gewisse Individualisierung, die hier vorgenommen wird. Frage, wie akkommodiert das Recht dann gewisse kollektive Zusammenhänge, in denen diese Person gehandelt hat?
Wie würde nun ein Gericht mit den sich zum Teil widersprechenden historischen Gutachten umgehen? Im Rahmen einer Beweisaufnahme würde es die Wissenschaftler als Sachverständige einvernehmen und im Zweifel noch ein eigenes, unabhängiges Gutachten in Auftrag geben. Vielleicht könnte das ja zum Gegenstand haben, der Frage nachzugehen, ob es so etwas wie eine herrschende Meinung unter den Historikern gibt, schlägt Ex-Verfassungsrichter Grimm am Ende vor. Dieser Kategorie können auch die Juristen etwas anfangen. Und die Wissenschaftsfreiheit? Historiker Mutter Dell schlägt am Ende vor, dass der Historikertag einen Fonds einrichten solle, um Historiker gegen Klagen zu schützen. Denn die Unterlassungsklagen des Hauses Hohenzollern hätten schon jetzt die Debattenkultur negativ verändert.
Christiane Habermals über eine Podiumsdiskussion zum Hohenzollernstreit am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Nicht nur die Buchmesse fällt wegen des Coronavirus aus, auch die schicke Party, mit der normalerweise die neuen Auszeichnungen der Restaurantbibel Guide Michelin gefeiert werden. Wer die neuen Sterneköche sind, wurde heute nur per Livestream im Internet verkündet. Immerhin mit einem Rekord, denn über ganze 308 Restaurants in Deutschland leuchten die Gourmet-Sterne. Erstmals hat ein Berliner Restaurant, das Rutz, die Höchstwertung erhalten, aber Holger Hettinger findet die Ein-Sterne-Restaurants viel interessanter, denn hier lassen sich die Trends der deutschen Spitzengastronomie am besten nachvollziehen.
Es gibt ja solche Kampfbegriffe wie Sternetempel oder Wallfahrtsstätte für Feinschmecker. Formulierungen, die man immer dann benutzt, wenn man Spitzengastronomie als irgendwie abgehoben und verblasen abkanzeln möchte. Spätestens seit der aktuellen Ausgabe des Guide Michelin kann man sich solche Schmähworte getrost sparen. Denn gerade bei den 29 frisch gekürten Ein-Sterne-Restaurants zeigt sich der Trend zur neuen Restaurantlässigkeit in Deutschland, fernab von schweren Damasttischdecken und ehrfurchteinflößendem Silberbesteck. Okay, tolle Küche in ungezwungenem Rahmen hat es auch vorher schon gegeben. Aber dass der Guide Michelin ein Restaurant mit einem Stern auszeichnet, das sich inmitten eines Supermarkts befindet, das ist neu. Dabei ist der besagte Setzkasten in Düsseldorf nur einer dieser tollen, schrägen, frappierenden Orte, an dem man vieles erwarten würde, aber keine Top-Gastronomie. es lebe die Normalität. Zweite Erkenntnis, ausgerechnet die vielgescholtene Globalisierung sorgt für einen Qualitätsschub in Deutschlands Restaurants. Es gehört zum guten Ton, dass die junge Elite am Herd in den internationalen Top-Adressen in New York, Oslo oder Kopenhagen arbeitet und dann im zweiten Schritt den Weg in die Selbstständigkeit wagt. Um dann, wie im Fall des Restaurants Traube im kleinen Nest Blansingen im badischen Markgräflerland zu landen. Dort hat ein kanadischer Koch mit seiner deutschen Partnerin die Dorfbites nach Jahren des Leerstands übernommen und in weniger als einem Jahr einen Stern erkocht. Nie war es in Deutschland niedrigschwelliger, grandiose Küche zu erleben.
Holger Hettinger kommentierte den neuen Guide Michelin. Und was ansonsten die Kritiker beschäftigt, hat sich Gregor Sander schon in den Feuilletons von morgen angesehen.
Das waren noch Zeiten, als man bei Corona an mexikanisches Bier dachte, in das ein Stück Limette geschoben wird, damit es überschäumend den Durst löscht. Doch seit Wochen schäumt nun das Virus gleichen Namens durch die Feuilletons und landet so immer wieder auch bei uns. Die Taz fordert auf zum Virenzählen und erklärt uns das Risiko Mitbürger von einem Philosophieprofessor der Liverpooler Universität. Thomas Schrammer heißt er und er weissagt Apokalyptisches. In einigen Jahren werden wir uns gegenseitig moralische Vorwürfe machen, wenn wir unsere Hände nicht regelmäßig waschen oder uns mit einem Schnupfen auf die Straße wagen. In der Tageszeitung Die Welt erklären 9 Autorinnen und Autoren die Corona-Charaktere, vom Paranoiker über den Stoiker bis zum Optimisten. Das Ganze ist wohl ironisch gemeint, aber lachen kann eigentlich keiner mehr, spätestens seit nun sogar die Leipziger Buchmesse abgesagt ist. Lesen steckt an, kalauert der Berliner Tagesspiegel immerhin, auch wenn Gerrit Bartels dann nur müde resoniert. Einen Trost gibt es. In Ruhe zu lesen wäre in Leipzig niemandem vergönnt gewesen. Das geht immer noch am besten in den eigenen 4 Wänden. Aber heißt das dann jetzt Schluss mit lustig? Aus mit Theater, Lesung, Rockkonzert, fragen wir. Und wie sieht es im Kino aus, fragt Hanna Bethke in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Gehört es nicht zu den Orten, die man wegen der zu erwartenden Ansammlung von Menschen in diesen Tagen unbedingt meiden sollte? Zum Glück traut sich Andrea Diener in derselben Zeitung noch einen neuen Kinofilm zu besprechen. Auch wenn es sich dabei mal wieder um eine Jane Austen-Verfilmung handelt. Emma ist dieses Mal dran und die FAZ-Kritikerin freut sich über das ausführende Duo. Die Emma-Regisseurin Autumn de Wilde ist eine amerikanische Porträtfotografin, die bislang hauptsächlich Musikvideos gedreht hat. Nun führte sie bei ihrem ersten Spielfilm Regie und suchte sich als Einstand gleich Jane Austens schwierigsten Roman mit der widerspenstigsten Heldin aus. Das Drehbuch lieferte ihr die neuseeländische Schriftstellerin Eleanor Cutten, die nicht nur die jüngste Booker-Preisträgerin der Geschichte ist, sondern im Jahr 2013 auch noch mit dem dicksten Roman bisher gewann. Und wie sieht der Liebesreigen des 18. Jahrhunderts im Jahre 2020 aus? Jede Einstellung ist bis ins letzte Blümchen durchkomponiert und der Film ist reich an Blümchen. Jedes Kleid, das Emma, Anya Taylor-Joy, trägt, bekommt seinen spektakulären Auftritt. Gerne wird ins Karikatureske überzeichnet, die Handreichung des Dieners als komisch steifes Ballett inszeniert. Wer dafür aber im Kino sein Leben nicht riskieren will, weil der Sitznachbar eventuell doch Corona infiziert ist, statt nur Corona-Bier zu trinken und sich stattdessen zu Hause vor die Glotze hängen will, wird ebenfalls von den Feuilletons gewarnt. In ihren Sendungen sorgen Klaas Häufer-Umlauf und Joko Winterscheid oft mit angeblich verdeckt gedrehten Einspielern für Lacher. Allerdings sind einige Szenen mit Schauspielern gedreht, erklärt Hans Hoff in der SZ. Was die kleinen Filme der beiden Pro-7-Rumblödeler dann doch zu Fälschung macht und ihnen vor allem den Witz nimmt. Etwa wenn sie in Berlin einen Fahrraddieb auf frischer Tat ertappen, was Alice Korobka in der FAZ so beschreibt. Der vermeintliche Täter, dessen Gesicht unkenntlich gemacht wurde, weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Um ihn herum beginnt ein absurdes Schauspiel mit einem Stelzenläufer, einem Feuerspucker und dem Sänger Adel Tawil, der, unterstützt von einem Chor, seinen Song »Ist da jemand?« in umgedichteter Form zum Besten gibt. Der Horror für jeden Fahrraddieb, aber wohl nachweislich mindestens 2-mal mit Laiendarstellern gedreht, wie die Recherche des NDR-Funkformats »Steuerung F« ergab. Schade eigentlich.
Das war der Blick in die Feuilletons mit Gregor Sander.